Guten Morgen, Carola.
Guten Morgen, Toni. Schön, dich zu sehen.
Zu sehen und zu hören. Es ist wieder
Wunderbar.
soweit, oder?
Es ist wieder soweit. Wir nehmen unsere zweite Folge auf und ich freue mich da auch total drauf.
Liebe Roni, ich habe heute 10 Fragen an dich.
Na, dann schieß mal los, liebe
Ich
Carola.
schieße los. Die erste Frage, die mich auch ganz persönlich total interessiert, weil mir geht es nämlich auch so, dass ich oft ja, ganz engagiert starte und dann, ne, wie es vielen im Fitnessstudio geht, der Januar ist super voll und im März sind dann nur noch die wirklich Trainierenden da. Also, warum scheitern so viele Menschen nicht am Training, sondern schon am Anfang?
Also es gibt ja auch das berühmte Warum. Also warum macht man etwas? Warum fahre ich einkaufen? Warum stehe ich morgens auf? Und genauso ist die Frage, warum sollte ich Sport treiben? Jeder ist da ja anders. Es gibt Menschen, die haben sowieso schon einen sehr bewegten Beruf, die sind viel unterwegs, die sind vielleicht, keine Ahnung, zum Beispiel ist jetzt ein Beispiel Tierheim, man ist sowieso, man geht Gassi mit den Hunden, wie auch immer. Aber jeder Mensch sollte sein eigenes Warum finden. Und das reicht aber nicht. Also, es ist so der Klassiker. Warum möchtest du das? Ich möchte wieder in die Hose passen. Oder ich möchte mich einfach gesünder ernähren. Oder ich möchte, keine Ahnung, meine Kinder einfach hochheben können. Oder im Alter fitter sein. Oder nächstes Jahr ist eine Hochzeit und ich möchte gerne wieder in die Kleidergröße 36, 38 passen. Wie auch immer. Aber das Allerwichtigste, was dem Warum folgt, ist immer die Verbindlichkeit. Das ist echt so ein Ding. Wenn ich da die Formel hätte, die Hypnoseformel für jeden meiner Kunden, dann wäre ich Millionär auf jeden Fall. Die Verbindlichkeit, das Versprechen an einen selbst, sich um dieses Warum und dieses Ziel, was man sich gesetzt hat, auch einzuhalten. Und das ist nämlich genau das, was die meisten nicht machen. Die meisten sehen nur den Januar. Oh, okay, ich habe jetzt ganz viel gegessen. Das ist der Klassiker. Es war Weihnachten und Silvester und man hat nur gegessen, hat sich kaum bewegt, weil es kalt draußen ist oder wie auch immer. Und jetzt fange ich an. Gute Vorsätze. Ich starte in den Januar und bin dann 3, 4 Wochen unterwegs und fühle mich auch gut und merke dann irgendwann, oder beziehungsweise man fängt dann irgendwann an. Ah, jetzt montags habe ich eigentlich immer Training, aber es passt mir heute gerade gar nicht so gut, weil ich möchte mich mit einer Freundin treffen. Oder keine Ahnung, ich habe heute ein bisschen Bauchschmerzen oder mein Knie zieht ein bisschen oder dies, das sowieso. Es gibt viele Gründe, die man dann vorschiebt. Und dann kommt dieses Problem. Man hat sich selber etwas versprochen und das wird in dem Moment gebrochen. Und keinem fällt das auf. Keinem fällt das auf. Dieses Versprechen an sich selber wird gebrochen. Und das finde ich sogar richtig traurig, wenn mir jemand ein Versprechen gibt, zum Beispiel, dass die Person mich besuchen kommt. Ich verspreche, dass ich dich besuchen komme. Und er kommt dann einfach nicht. Also was halte ich von der Person und wie fühle ich mich? Und genauso muss man eigentlich auch mit sich selber sprechen.
Ja, du hast völlig recht. Weißt du, was ich meinen Teilnehmern immer so am Ende der Fastenwoche mitgebe? Ich erzähle immer von den zwei Systemen, die wir in uns haben. Wir haben einmal das System, wo alles abgelegt ist, was wir jemals gelernt haben. Fahrradfahren. Ja, da kann man ja, selbst wenn man 5 Jahre nicht gefahren ist, kannst du aufs Fahrrad, ist vielleicht erst ein bisschen wackelig, aber du vergisst es nicht. Oder dass wir morgens Zähne putzen. Da macht man ja nicht morgens, jeden Morgen einen Kampf mit sich selber aus und sagt, hier, schau mal, ich glaube, ich putze heute Zähne. Ach nee, lieber doch nicht. Ja, diese Unsicherheit ist weg, weil das alles im System 2 ist, wo wir was gelernt haben. Und das wäre ja das Ideale, wenn man dieses, ich bewege mich, ich mache ein Fitnesstraining, das vom System 1, tue ich das oder tue ich das nicht, in das ganz selbstverständliche System 2 schiebt. Dann hat man gewonnen, aus meiner Sicht.
Ja, bin ich auch deiner Meinung auf jeden Fall. Aber so eine Routine entwickelt sich ja nicht über 2, 3 Wochen, sondern halt
Nein.
über mehrere Monate.
Ja.
Zähneputzen fand ich früher auch scheiße, ich gebe es zu. Also ich darf das Wort hier benutzen, oder?
Aber auf jeden
Als Kind
Fall.
fand ich das richtig blöd. Ich habe es
Ja.
aber erst gelernt, quasi dadurch, dass ich zum Zahnarzt musste als Kind. Ich
Ja,
musste viel zum
genau.
Zahnarzt.
Ich auch. Ich hatte Schmerzen.
Ja, und da wusste ich, ja, wenn ich mir die scheiß Zähne nicht putze, morgens, mittags, abends oder halt jetzt morgens und abends,
Ja.
dann wird's halt nicht besser.
Ja, das ist beim Fit
Und
noch, aber das beim Fitness ist doch das
ja,
Gleiche, ne? Das ist, man wird halt
leider.
älter und wird schwächer und irgendwann fällt es einem so richtig schwer, mal eine Kiste Mineralwasser oder so hochzuheben. Und ja, da könnte man viel tun, ne?
Und ich finde es halt auch, um den Grundsatz jetzt einmal nochmal, so einen Grundsatz, einen Grundsatzeinwand mal einzubringen.
Ja.
Die meisten Leute beschweren sich ja, mir tut der Rücken weh, mir tut das Knie weh und deswegen mache ich keinen Sport.
Ja.
Und das wäre ja wie, ich habe Zahnschmerzen, ich habe noch einen Zahn, dann esse ich nichts mehr oder ich, keine Ahnung, reiß mir den Zahn raus oder ich, ne? Also es ist total. Und den Teil verstehe ich nicht.
Ja,
Aber
ja.
gut.
Das stimmt. Ja, oder ich putze jetzt, ich habe Zahnschmerzen, aber dann putze ich jetzt gar nicht mehr die Zähne. So,
Ja,
hat ja
genau. Ich
auch
putze
mal
jetzt aber
nichts
gar nicht mehr die
gebracht.
Zähne, weil genau, ich komme da ja nicht dran, ne? Ja, und
Kommen
dann fallen sie
plötzlich
alle
nicht mehr
aus und
so
dann
weh.
und dann heißt es am Ende so, oh, hätte ich mal damals mehr die Zähne geputzt. Ja,
Ja,
und genau.
genau. Ja, aber weißt du, beim Fitness ist es ja so, aus meiner Sicht, es ist nie zu spät. Du kannst immer klein, klein anfangen. Aber es ist nie der Moment da, wo man sagt, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, ich muss ganz aufgeben.
Man braucht nur jemanden, der einen Plan gibt, einen unterstützt und sagt, wo muss ich anfangen?
Genau.
Und auch da zählt jeder kleine Schritt.
Das stimmt. Wenn du sagst, anfangen, bringt mich das zur Frage Nummer zwei. Und zwar, wenn du jetzt eine neue Kundin hast oder einen neuen Kunden, worauf schaust du zuerst?
Die Frage gehe ich übrigens gleich auch noch an dich zurück. Also das allererste, wenn jemand eine Anfrage an mich stellt, und es wird dir wahrscheinlich sicherlich genauso gehen. Ich telefoniere erstmal, um herauszufinden, wie tickt diese Person und passt die Chemie überhaupt. Ich gucke zuerst darauf, was ist dieses Warum? Was sind die Ziele? Möchte diese Person unbedingt Kleidergröße 34 haben und einen Körper wie, keine Ahnung, irgendein Celebrity auf dieser Welt, der einen unerreichbaren Körper oder vielleicht halt einfach von Natur aus gegebenen Körper hat, weil da bin ich nämlich raus. Also da nehme ich mich persönlich raus, da kann ich dann nur sagen, es tut mir leid, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Wenn ich dann einen Kunden oder eine Kundin für mich gewonnen habe oder wir einander gewonnen haben, sage ich ja lieber, dann geht's los ins erste Training, mehr oder weniger. Ich mache natürlich ein kleines Anamnesegespräch, aber ich finde durch einfache Übungen erstmal heraus, wie weit ist die Person in Kraft, Stabilität vor allen Dingen und Beweglichkeit. Das sind so die wichtigsten Eckpfeiler. Und danach kommt, wie kann ich diese Person ansprechen, dass sie sich auch motiviert fühlt und welche Art von Training passt zu dieser Person am besten. Das ist so, das finde ich meistens so nach den ersten ein, zwei, drei Terminen raus und dann spielt sich das ein und dann sind alle immer glücklich. Aber wie ist das denn bei dir?
Das ist unterschiedlich beim Fasten und beim Thema Ernährungsberatung. Beim Fasten melden sich ja eigentlich fremde Menschen an, die einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und dann habe ich so einen kleinen Überblick. Da geht es aber mehr darum, jemanden auszuschließen, der zum Beispiel untergewichtig ist, der kann natürlich nicht bei mir fasten. Oder jemanden auszuschließen, der schon eine lange Krankheitsgeschichte mit Tabletten hat, weil auch da ist das präventive Fasten nicht geeignet. Ja? Man kann heilfasten, natürlich, man kann sich in ärztliche Begleitung geben, gar kein Problem. Ja, Fasten ist immer, also in den meisten Fällen, glaube ich, sehr, sehr gut, aber ich muss halt schauen, dass ich gesunde Menschen bei mir fasten lasse. Bei der Ernährungsberatung ist es so, dass es auch so wie bei dir ein ganz intensives Vorgespräch gibt, weil mir natürlich ganz wichtig ist, herauszufinden, wo liegen denn die Ernährungsbomben? Ja, das weiß man ja manchmal gar nicht. Man denkt, man ernährt sich super gesund, macht einen Riesensalat mit Öl und mit allem und dann stellt sich heraus, man nimmt einfach 500 Kalorien allein übers Öl schon zu sich oder so. Ist immer so mein Beispiel. Ja, oder man nimmt zu viele Fertigprodukte zu sich. Ja, bei Fastern ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute schon ein ganz gutes Verständnis von Ernährung haben. Ganz, ganz selten, dass mal jemand dabei ist, der sagt, ich ernähre mich nur von Burgern.
Das heißt, Fasten, nein, Fasten ja nicht, aber die Ernährungsberatung beinhaltet die für dich dann auch das klassische Ernährungstagebuch Und das Tracken von Kalorien, oder
Ja.
trennst du das nochmal?
Zum einen sage ich immer allen, wenn man Stück für Stück zunimmt und gar nicht so weiß, warum, oder auch abnimmt, ne? Es kommt ja aufs eigene Ziel an. Aber nehmen wir jetzt mal das Zunehmen, weil das ja das weitaus Interessantere für die meisten ist. Wer Stück für Stück über, sagen wir mal, 2 Jahre immer weiter und immer weiter zugenommen hat, für den lohnt sich so ein Ernährungstagebuch mal, um zu gucken, wo liegt denn das Problem? Ja, oft habe ich ja den Eindruck, ich esse gar nicht so viel. Oder, ja, also ich meine, es gibt auch Menschen, die wissen ganz genau, jeder Abend ist bei mir sobald ich den Fernseher anmache, werden halt die Snacks aufgemacht. Dann brauche ich da gar nicht, dann brauche ich aber auch kein Ernährungstagebuch, sondern dann weiß ich gleich, woran es liegt. Ja, aber wenn man so zweifelt und sich überlegt, woran liegt es, ich esse so viel Gesundes, dann lohnt es sich da wirklich mal reinzuschauen. Und es gibt auch Menschen, die wirklich sehr hinterher sind und so ein Ernährungstagebuch sehr lange führen. Und dann gibt es eben auch wieder Menschen, die sagen, das belastet mich einfach. Ich habe keine Lust, alles abzuwiegen. Und das finde ich völlig, das kann ich gut nachvollziehen. Und da zwinge ich auch niemanden dazu, jetzt ein Ernährungstagebuch über 2 Monate, 3 Monate zu führen. Ist auch nicht
Aber
notwendig.
also aus eigenem Interesse beziehungsweise aus eigener Erfahrung auch. Ich habe natürlich, ich sage das ja auch zu meinen Kunden, also track doch einfach mal deine Ernährung und guck mal, was nimmst du überhaupt zu dir? Und da gibt es ja diese klassischen Apps, da gibt es ja genug auf dem Markt, da brauche ich jetzt auch nichts sagen.
Richtig.
Aber ich habe das tatsächlich mal über 2 Wochen gemacht, einfach aus Interesse. Und ich sag mal, mir persönlich hat es schon so einen Überblick gebracht, über das, wie viel ich esse und vor allen Dingen in meinem Alter, auch Proteine einfach wichtig.
Ja.
Ich bin jetzt nicht so ein, ich möchte jetzt auch gar nicht auf irgendeine Influencer-Fitness-Schiene springen, die sagt, wir müssen jetzt alle irgendwie 5000 Millionen Proteine in Form von Proteinshakes zu uns nehmen, sondern eher natürlich, am liebsten auf natürliche Art und Weise. Manchmal muss ich allerdings alleine durch dieses Ernährungstagebuch sagen, ich bin gar nicht auf diesen Wert gekommen. Oder ich wäre gar nicht auf diesen Wert gekommen, wenn ich nicht doch noch mal abends vorm Schlafen gehen, weil ich wollte ja, ne, noch mal einen Proteinshake zu mir genommen habe. So.
Tatsächlich ist das auch eine ganz gute Methode, mal 14 Tage zu gucken, wie sehen denn meine Makros überhaupt aus. Ne? Wir haben ja Fett und Proteine und Kohlenhydrate. Und wenn ich mir vornehme, ich möchte gerne 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zum Beispiel zu mir nehmen, dann ist es ganz schön, das auch mal zu tracken und zu beobachten. Also man kann
Ja.
ein Ernährungstagebuch aus sehr unterschiedlichen Gründen führen.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Über 3 Monate würde ich persönlich auch nicht schaffen. Ich bin ich ehrlich. Aber da sind ja wir Menschen alle unterschiedlich, und das ist genauso wie beim Sport. Man muss erst mal rausfinden, wie spricht man die Person an und wie kann man sie motivieren, ob das mit einem handgeschriebenen Tagebuch ist oder einfach nur eine Strichliste oder wie auch immer.
Ja.
Und mich würde jetzt aber auch nochmal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen zum Thema Fasten? Wie bist du darauf gekommen, sich überhaupt dem Thema zu widmen und überhaupt Menschen dabei auch noch zu begleiten? Das interessiert mich.
Ja, also komischerweise begleiten mich alle Themen, die ich mit Leidenschaft verfolge, schon mein ganzes Leben. Und das Fasten habe ich über ein ganz berühmtes Buch kennengelernt, und zwar das Buch Wie Neugeboren durch Fasten. Das hat der Dr. Lützner veröffentlicht damals in Kombination mit einer Fastenwoche, die im Fernsehen durchgeführt wurde. Und das ist wirklich eine grandiose Beschreibung einer Fastenwoche, die man zu Hause abhalten kann. Und da habe ich Mitte 20 das erste Mal so einen Kontakt zum Fasten gehabt, und das hat mich immer fasziniert. Seitdem faste ich sehr regelmäßig.
Also das heißt, du hast aus gesundheitlichen Themen oder einfach aus Interesse geguckt?
Aus
Was, was,
Interesse,
was,
ja.
ja, weil man hat ja oftmals dann irgendwie so, keine Ahnung, man hat so ein Ursprungsthema, sowas wie, boah, ich bin immer müde, was kann ich machen? Gibt es bei Google ein, also, ne? Oder was weiß ich wo, oder man fragt sich herum und dann kommt irgendjemand und sagt, na, hast du schon mal gefastet, um deinen Körper einfach mal so richtig auf Null zu bringen? So, das ist so ein Klassiker, den ich so kenne. War da ein Schlüsselerlebnis dabei, oder?
Also mit 24 war ich ja nie müde. Man merkt es dann mit 60, dass
Ah.
das Level sich verändert.
Ja,
Du brauchst es,
also
dass du
so
runterkommst.
Silvester ist da wirklich eine große Herausforderung für mich. Oh, 11:30 Uhr. Aber gut, ich glaube, dass ich bin in einer Fleischersfamilie groß geworden und habe mich aber sehr mit dem Thema vegetarische Ernährung auseinandergesetzt. Also Ernährung war irgendwie immer mein Thema. Ja, weil ich einfach mal den Eindruck hatte, na, so richtig gesund scheint es ja nicht zu sein. Es wurde ganz traditionell gekocht in dem Haus meiner Eltern und eben auch sehr fleischlastig. Und auch im Haus meines damaligen Mannes war das wirklich eine sehr, sehr rustikale Küche, die da auf den Tisch kam. Und ich hatte damit nie ein gutes Gefühl. Und habe dann echt alles ausprobiert. Das Thema Ernährung hat mich immer total fasziniert. Ich hab roh vegan gelebt. Ich habe wirklich ganze Bandbreite einmal durch. Weil ich immer gedacht habe, Mensch, 5 Kilo weniger könnten es ruhig sein. Das ist mein Lebensthema ein Stück weit. Ja.
So, also das heißt, Gewicht war auch schon ein Thema.
Immer, immer. Also ich
Immer,
glaube, so
okay.
mit 16, gerade da, wo man so ein bisschen sensibel ist, da habe ich mir noch gut gefallen, aber so ab gut 20, so Mitte 20, war das halt immer ein Thema, hat mich immer begleitet. Nicht, dass ich da Tag und Nacht drüber resümiert hätte oder dass ich hatte auch keine Essstörung oder ähnliches, aber es ist schon immer ein Thema gewesen, so wie es eben auch in jeder Frauenzeitschrift immer so eine Diätecke gibt. Und deswegen habe ich mich da quasi aus Eigeninteresse mit all diesen Themen immer sehr intensiv beschäftigt und irgendwann diese Ausbildung zur Ernährungsberaterin rangehängt. Das ist jetzt vielleicht so nach 7 oder 8 Jahre her. Ja, und ja, ist einfach mein Thema. Es interessiert mich, wie kriegt man sich selber dahin, sich gut zu ernähren? Ja, und wie kann man kleine Routinen schaffen für sich, um immer besser und besser in der eigenen Vorstellung zu werden. Ne? Also man muss nicht, es gibt nicht für jeden die gleiche Ernährung. Ja, von daher.
Genauso wie es nicht für jeden den gleichen Trainingsplan gibt.
So ist es, ja, die
Und
Interessen
da könnte ich
sind
auch schon wieder hier
unterschiedlich.
Instagram und Co., die dann irgendwie ihre wilden Übungen ausspülen und dann
Ja.
macht man die Übungen und dann über ein paar Wochen und dann zwickt das Knie und was weiß ich. Ist egal, ist ein anderes Thema.
Ja,
Aber zum
doch, ist eigentlich
Fasten
das
zurück.
gleiche Thema. Ist nämlich bei
Ja.
Instagram zum Thema Ernährung auch, du wirst ja verrückt. Ja,
Ja.
Herr A sagt dies, Frau B sagt jenes und dann wird sich öffentlich auch noch gezankt. Deswegen ist es wirklich ganz gut, mal zu schauen, was ist eigentlich wirklich gute Ernährung. Ja, sich das mal, abgesehen von den Sachen, die man überall auf Instagram hört, sich wirklich mal anzuschauen.
Ja,
Und da
und da
gibt es ja
geht's
eine
dann auch
gute
wirklich,
Studienlage.
und da geht's, genau, wollte ich gerade sagen, gut, es gibt viele, die jetzt vielleicht keine Lust und keine Muße haben, sich die Forschungsberichte durchzulesen oder sich tief in die Artikel einzulesen. Aber dafür bist du ja da quasi in dem Bereich, dass du da unterstützt. Aber trotzdem hast du natürlich auch recht und so sehe ich das bei meinen Kunden auch. Die müssen auch selber mal schauen oder sich mit der Materie beschäftigen, mit der Bewegung beschäftigen. Es geht nicht darum, eine Muskelgruppe benennen zu können, sondern es geht einfach darum, zu spüren, wo zwickt was und wie bewege ich mich überhaupt oder wie bücke ich mich oder ja, sich da, also aufmerksam, achtsam, so achtsam war das Wort, was ich gewusst habe, dass man achtsam durch den Tag geht. Und das heißt nicht, dass wir alle wie ein Buddha über die Straße schweben müssen und was auch schön wäre, aber sondern einfach sich das bewusst in die Gedanken zu holen, wie bewege ich mich, wie ernähre ich mich und so. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zu deiner ersten Frage zum Thema, wie kann man die Menschen in die Verbindlichkeit bringen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde das Thema Fasten super spannend. Ich habe keine Ahnung davon und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass du mich darüber ein bisschen aufklären kannst. Denn ich kenne Fasten persönlich auch leider nur aus der ästhetischen Ecke, in Anführungsstrichen. Mit 17, 18 habe ich es völlig übertrieben, die Bild der Frau meiner Mutter gelesen und da gab es damals. Völlig bekloppt, gibt es heute natürlich nicht mehr, also weiß ich nicht. Da klebten immer so kleine Heftchen drauf, wie bei der Mickey Maus immer irgendwelche anderen Sachen klebten, eben auf
Stimmt.
dem Bild der Frau diese Heftchen mit den
Stimmt.
Kalorienzähler. Und ich hatte
Ja.
mir mal so ein Ding abgezogen. Meine Mutter wusste das nicht, glaube ich. Die hat sich gefragt, wo ist denn dieses Anhang-Dingsbums? Und Ich habe dann immer geschaut, okay, ich habe jetzt gerade Brokkoli gegessen, wie viele Kalorien waren das? Und habe dann gezählt, gezählt, gezählt und irgendwann habe ich gedacht, nee, nee, ich esse zu viel. Also dieses Ding, was man als Jugendlicher oder vielleicht auch als Erwachsener haben kann, wenn man Angst hat aus mentalen Gründen, zu dick zu sein oder
Schrecklich.
zuzunehmen oder wie auch
Ja,
immer. Und
ja.
das hat mich dann leider in die falsche Richtung der Fastenecke gebracht und auch fast in eine Richtung, in die man kein Mensch sehen möchte. Aber da habe ich dann gerade noch die Kurve gekriegt. Aber trotzdem war Ernährung für mich über Jahre ein großes Problem. Es hat
Ja.
wirklich Jahre gedauert, bis ich meine Verdauung wieder im Gang hatte. Und ich hätte damals so jemanden gebraucht wie dich. Also nicht jetzt zum Thema, also klar zum Fasten auch, aber jemanden, der einem ja einfach den Weg zur gesunden Ernährung mitgibt.
Das ist halt das große Problem beim Essen. Man muss irgendetwas essen, ne? Wenn ich mit dem Rauchen aufhören möchte, dann höre ich halt mit dem Rauchen auf und dann irgendwann fällt es einem ja dann auch leicht und dann guckt man sich die Zigarettenschachteln an der Kasse an und denkt, ja, das reizt mich halt überhaupt nicht. Aber du musst essen, du musst immer Entscheidungen treffen, Tag für Tag, was esse ich jetzt? Und da ist es natürlich ungleich schwieriger, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Also das Fasten ist dann quasi, oder doch das Fasten ist dann quasi den Körper einmal auf Null bringen, aber nicht im Sinne von, ja doch auf Null Kalorien, ja in dem Fall mehr oder weniger auch, aber der Startschuss bewusster durch den Tag zu gehen, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Wenn das Thema eine neue und gute Ernährung ist für die oder denjenigen, dann ja, dann ist das ganz gut, einfach mal eine Woche aus dem Zuckerkonsum zum Beispiel rauszukommen. Ne? Wenn ich, also ich kenne ganz viele Leute, die eben nachmittags ihr Stück Kuchen essen oder abends naschen oder so und die da eigentlich von weg wollen, weil die wissen, so werde ich wohl meine 5 Kilo oder 10 Kilo nicht abnehmen, weil ich eben viel zu wenig gesunde Sachen dann noch parallel essen kann. Ja, wenn da 500 Kalorien schon mal weg sind mit Süßigkeiten, dann wird es schwierig. Aber das ist wirklich ganz individuell. Also Fasten, das ist etwas, das machen die Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen.
Und das ist genau das. Ich kenne Fasten ja nur, man isst nichts mehr. Also
Ja.
man trinkt, früher war das noch Glaubersalz, glaube ich. Und dann
Ja.
sitzt man den ganzen Tag auf dem Klo und dann darf man einfach nichts mehr, man darf einfach nichts mehr essen, man darf nur noch Tee trinken, wenn überhaupt. Und dann macht man das 3 Tage und dann darf man wieder ein Säftchen trinken und dann fängt man wieder irgendwann an zu essen.
Ja, okay.
So
Na, das
kenne
ist
ich
so.
das ja nur. Und die Vielseitigkeit des Fastens, das ist ja, wird ja dann wahrscheinlich auch Thema dieses Podcasts werden.
Absolut. Wir reden ganz sicher mal über diese unterschiedlichen Wasserfasten, Buchinger Fasten, Basischfasten und so weiter, Suppenfasten. Also da gibt es ja 100 Möglichkeiten, um zu fasten, Intervallfasten. Vieles ist mit dem Thema verknüpft und da können wir gerne, da freue ich mich auch, eine Folge machen und da mal reinzoomen.
Oh, ja, bitte.
Welche Fastenmethoden auch für jemanden geeignet sind und welche ungeeignet sind. Ja, das
Ja.
gibt es ja auch. Also Menschen, die ganz nah am Untergewicht sind, denen würde ich das Buchinger Fasten zum Beispiel nicht unbedingt empfehlen. Also jedenfalls nicht präventiv. Ja, sondern dann würde ich halt sagen, mach doch mal eine Basenfastenwoche. Ja, da bleibst du auf deinen Kalorien, aber entlastest trotzdem. Aber das soll, glaube ich, mal ein
Und alle
Thema.
Hörer so, oh,
Ja,
ich will mal wissen, was das ist. Zack, wird gegoogelt. Nein, da warten
Juhu!
wir natürlich bis zur nächsten Folge.
Genau, das können wir machen.
Oder
Du,
bis
ich habe
zur
noch eine Frage
übernächsten.
zum Functional Training an dich.
Ja.
Und zwar, das hört man ja überall, ne? Und
Ja.
also so als Alternative zu diesem Krafttraining im Fitnessstudio und so. Was heißt das eigentlich, Functional Training? Und vielleicht auch, warum kann man da auch als Anfänger von profitieren?
Also ich würde Functional Training einfach mal kurz eindeutschen, funktionelles Training. Eine Zeit lang war funktionelles Training immer mit, ja, ich nehme eine Kettlebell in die Hand und mache irgendwelche völlig verrückten Bewegungen. Tatsächlich geht es beim funktionellen Training. Das ist, im funktionellen Training werden Alltagsbewegungen trainiert. Wenn man sich das typische Krafttraining anschaut, das man so in den Fitnessstudios sieht oder Beziehungsweise viele Trainer auch vorschreiben in den Studios, sind ja zum Beispiel Kniebeugen oder was gibt es noch? Butterflies und meistens Übungen mit beiden Armen oder mit beiden Beinen. Gut, eine Kniebeuge oder einen Deadlift macht man durchaus mal, wenn man eine Kiste hochhebt. Vielleicht so schön, aber bei den funktionellen Bewegungen oder funktionellen Training geht es auch darum, einbeinig zu trainieren. Also sei es das Treppensteigen oder Treppen runtergehen oder Ausweichbewegungen. Es kann ja immer mal passieren. Also es geht dann auch in dem Fall auch um Sturzprävention, dass man die Muskulatur, die Gelenke darauf vorbereitet, auch in andere Richtungen zu funktionieren. Und da gehe ich dann auch mal ganz kurz, da schneide ich ganz kurz das Thema Neuroathletik an, denn das Gehirn steuert jede Bewegung. Es plant jede Bewegung, es steuert jede Bewegung und es korrigiert auch jede Bewegung. Da könnte ich jetzt auch tiefer reingehen, das ist auch was für die nächsten Folgen, aber mir geht es vor allen Dingen auch beim funktionellen Training, wie auch Mobility gehört dazu, dass du möglichst viele Bewegungsmuster lernst, abspeicherst, sei es eine einarmige Stütze zum Beispiel und du drehst den Oberkörper drüber oder, dass du möglichst viele Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster lernst, natürlich nicht in schnell, sondern in langsam, denn das Gehirn braucht ein bisschen Zeit dafür, um schmerzfrei durch den Tag zu kommen und auch, wie gesagt, bei spontanen Bewegungen wie Stürze oder vielleicht mal, keine Ahnung, man möchte einen neuen Sport ausprobieren oder man geht in einen Freizeitpark mit dem Kind oder. Und es passiert immer irgendwie was, dass man in dem Fall gut vorbereitet ist.
Ja, das klingt sehr gut, genau. Deswegen ist das vielleicht auch was für Nicht-Sportler.
Definitiv. Also wenn ich jetzt, also funktionelles Training, wie gesagt, Treppensteigen ist auch schon funktionelles Training. Wenn du Treppen in Ruhe steigst und dein Knie über deine Zehenspitzen schiebst oder auch mal seitlich die Treppe hochgehst, einfach mal so, das ist schon funktionelles Training. Und ich habe ja auch diese Morning Mobility, die gebe ich jetzt seit 2021 online, damals aus Corona-Gründen und jetzt, weil es so ist. Und ich nehme Mobility auch in jedes Training mit meinen Kunden. In jedes Training. Auch mit den, wenn ich mit den Fußballmannschaften was mache, Mobility, das ist für mich einfach unabdingbar. Es geht nicht ohne. Es ist wie früher mit Aufwärmen. Laufen, bevor man Liegestütz macht. Und die auch sinnbefreit, aber egal. Hauptsache, der Körper ist erwärmt. Und so ist es halt. Die Gelenke sind vorbereitet. Die Muskulatur ist vorbereitet. Das Gehirn ist vorbereitet. Und genau, Mobility ist einfach nicht mehr wegzudenken. Für jeden.
Ach super.
Für
Ja,
jeden.
sehr schön. Für jeden und für jede.
Ja,
Wunderbar.
genau. Genau,
So,
genau,
ich würde
genau.
gerne eine Kategorie einführen, die nennt sich Mythos oder Fakt. Und ich habe auch gleich eine Frage an dich.
Habe ich auch gleich so eine Frage an dich?
Weiß ich nicht. Aber
Doch, habe
meine
ich.
Frage ist, viele Frauen wollen ja gerne abnehmen, Männer wollen auch gerne abnehmen. Aber da
Manches
ist
nicht.
immer die Idee, jetzt muss ich ganz besonders viel Cardio machen. Empfiehlst du das oder würdest du sagen, du hast einen anderen Plan?
Ich
Ist das
glaube,
ein Mythos oder Fakt?
Mythos. Also. Es sei denn, du gehst jeden Tag, läufst jeden Tag einen Marathon, bist vorher natürlich vorher Mobility gemacht und alles. Aber nein, ich finde, das ist genauso wie bei der Ernährung. Man darf es mit keinem Training übertreiben. Nicht nur Eier essen ist gut, sondern Eier und, außer man ist vegan, und Brokkoli und vielleicht auch mal ein Hühnchen, außer man ist vegan. Ich finde, Cardio-Training gehört dazu, wenn man der Typ dafür ist. Aber zu Cardio-Training gehört auch Krafttraining, habe ich ja gerade schon gesagt, Krafttraining und Mobility. Das, was dich wirklich auch stabilisiert. Weil es gibt ja die Damen, die jeden Morgen ihre 250.000 Kilometer rennen wollen, weil damit sie schön schlank bleiben. Und sie sind vielleicht auch schön schlank. Aber wenn sie ausrutschen und auf die Nase fallen, Oder wenn sie das Laufen einfach übertreiben und dann auf die lange Sicht, und wir sprechen jetzt hier von diesen berühmten Tropfen in dem Fass, ne? Da kommt immer wieder ein Tropfen rein, blub, 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 blub. Vielleicht ist die Hüfte nicht richtig trainiert, vielleicht auch drei Kinder gekriegt, will aber trotzdem hier Gas geben und der Beckenboden passt eigentlich gar nicht mehr so oder das Becken steht schief, bla 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 bla. Und irgendwann läuft das Fass über und wir haben dann ein ganz großes Problem. Also Laufen ist nicht schlecht, aber nur Laufen macht keinen Sinn.
Okay, ja, super. Also Mythos.
Und für dich, ich habe natürlich viele Fragen beim Fasten, aber ich sag mal so, welchen Irrtum über das Fasten, den du so kennst, möchtest du jetzt aus dem Weg schaffen?
Jetzt
Was
und
ist
heute,
jetzt
genau.
und heute?
Das
Ein
Thema
Mythos.
Schlacken. Das Thema Schlacken, genau. Das
Ja.
hat ja der Buchinger eingeführt. Der hat dieses Thema Fasten oder die gesundheitlichen Auswirkungen des Fastens mit den Hochöfen, die es damals gab, gibt es glaube ich heute auch noch, verglichen, hat gesagt, Mensch, wenn so ein ganzen Tag Verbrennung stattfindet, dann hat man am Ende des Tages unten im Hochofen Schlacken und die müssen entfernt werden. Und das hat ihn nicht gerade. Das hat nicht gerade dazu geführt, dass alle Ärzte gesagt haben, ja, richtig, ja, sondern die haben im Gegenteil dazu gesagt, na, Schlacken gibt es nicht im Körper. Zeigen Sie mir doch mal, wo die Schlacken sind. Und erstaunlicherweise hat dann aber 2016 ein japanischer Wissenschaftler nicht die Schlacken entdeckt, sondern das Prinzip der Autophagie erklärt. Und die Autophagie ist eine Selbstverzehrung, die im Körper während des Fastens stattfindet, auch jede Nacht, wenn wir nicht zu spät essen. Aber Autophagie ist ein Reinigungsprozess des Körpers. Und da werden tatsächlich oft Eiweißreste, die in den Zellen vorhanden sind und die den Ablauf stören und das Ganze auch langwieriger und alt machen, die werden tatsächlich von so einer Zellmembran umgeben und dann aufgelöst in kleine Teile zerhackt, sozusagen, und dann dem Körper als Recyclingmaterial und Energie zur Verfügung gestellt. Und deswegen gibt es eigentlich doch Schlacken, nur nicht in der Form, wie das bildhaft über den Hochofen dargestellt ist.
Das ist ja cool. Ja, aber die Schlacken habe ich tatsächlich auch schon von gehört. Und ich habe immer, es heißt immer, ja, ich faste, um die Schlacken auszuspülen. Aber so ist es eigentlich, um den Müll zu verbrennen, oder?
Wir sind unsere, wenn wir Fasten, beziehungsweise eben auch nachts, ja, dazu braucht es eben einfach nur eine Nahrungskarenz, eine Nahrungspause, reinigen wir unser System.
Warum würdest du jedem Menschen, der gesund ist, Fasten empfehlen? Oder würdest du es nicht jedem Menschen empfehlen?
Jedem würde ich es sowieso nicht empfehlen. Erstens gibt es nichts Freiwilligeres als das Fasten. Jemand, der nicht fasten möchte, dem würde ich das Fasten auch nicht empfehlen. Ich kann ja darüber informieren, dass das eben sehr viele gesundheitliche Vorteile in sich birgt, aber es ist eben auch nicht jeder ein Fastentyp. Aber empfehlen würde ich schon jedem, der sagt, also Fasten ist ungesund oder Fasten ist irgendetwas, das den Körper belastet. Dem würde ich doch raten, sich mal mit der Studienlage auseinanderzusetzen. Denn wer das sagt, da verhält sich wirklich entgegen der Wissenschaft. Es gibt eine hervorragende Studienlage unterdessen zum Fasten. Und das hält einfach gesund, macht dich fit und bringt die Zellen wieder auf Trab.
Wäre das nicht auch eine schöne Sache für zukünftige Folgen? Einfach mal so aus deinem Wissensfundus etwas Schönes herauszuspülen, weil ich finde es super spannend und ich habe jetzt auch schon gleich wieder oder hätte jetzt schon gleich wieder 25.000 verschiedene Fragen für dich, die zum Thema Fasten und Schlacken und wie auch immer. Aber das ist echt ein Thema für die nächsten Folgen.
Auf jeden Fall. Ich brenne darauf, dir das alles mitzuteilen, weil es mir auch ganz wichtig ist, das Thema in die Welt zu bringen. Es ist einfach die Gesundheitsvorsorge im Gegensatz zu diesem Überangebot an Essen, das wir heutzutage in den Läden finden. Ja, und da würde ich auch ganz gerne mal, das mache ich auch in den Fastenwochen immer, einfach mal gedanklich durch so ein typischen Laden gehen und dann einfach mal schauen, was ist da eigentlich gesund und was ist ungesund. Und da kriegt man die Krise heutzutage.
Und das ist dieser Sinn auch des Podcastes. Wir klären auf in unserer, natürlich auch aus unserer Sicht und aus unserer Welt.
Immer.
Hier wird nicht besser gewusst, wenn es irgendjemanden gibt, der diesen Podcast hört und sich sagt, na, aber da habe ich jetzt eine andere Meinung oder sagen wir mal eine andere Information zu. Es geht ja nicht nur um Meinung, sondern auch um Informationen. Bitte immer gerne in die Kommentarzeile schreiben. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Also ich
Ja,
zumindest, du bestimmt
ich
auch.
auch, auf jeden Fall,
Und
natürlich.
darum wird es gehen in Zukunft. Hunger und Schweiß, Fasten und Fitness. Was bieten uns diese verschiedenen Welten, die eigentlich gar nicht so verschieden sind, wie sie klingen?
Es ist immer eine ganzheitliche Betrachtung, die notwendig ist auf ein Thema. Und da gehört Bewegung wie auch Ernährung, wie auch vielleicht das Fasten für die, die es gerne tun, immer dazu.
Carola, das war wieder ein großartiger Podcast mit mir, eine großartige Folge. Es wurden wieder viele Fragen geklärt. Ich wurde auch wieder aufgeklärt über das Thema Fasten und du hast vielleicht wieder einen weiteren Einblick in das Leben der Fitness. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Hunger und Schweiß.
Hunger und Schweiß. Bis zum nächsten Mal, Broni. Tschüss.
Tschüss.